Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für heute steht im Alten Testament im Buch Prediger, das 7. Kapitel, die Verse 15 bis 18. Da sagt der Prediger: Beides habe ich beobachtet in meinem Leben, das rasch vorüberzieht. Da ist ein gerechter Mensch, der kommt ums Leben, obwohl er die Gebote befolgt. Und da ist ein ungerechter Mensch, der hat ein langes Leben, obwohl er Böses tut. Darum rate ich dir, sei nicht übertrieben gerecht und bemühe dich nicht, überaus klug zu sein. Warum willst du dich selbst zerstören? Handle aber auch nicht allzu gottlos und tu nicht so, als wärst du dumm. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Man sagt, gut ist es, wenn du das eine anpackst und auch von dem anderen deine Hand nicht lässt. Denn wer Gott ernst nimmt, dem gelingt beides. Wir verstehen dich nicht immer, Herr Jesus, aber wir wollen dir vertrauen. Bitte hilf uns dazu. Amen. So, der Anfang ist jetzt einmal für die Gestandenen, für die Hardcore-Evangelischen, also die von euch, die schon immer dabei waren, seit der Reformationszeit evangelisch sind, damals bei Martin Luther himself den kleinen Katechismus gelernt haben. Also ich habe den im Konfirmandenunterricht nur lernen dürfen. Die Basics. Vater unser, Glaubensbekenntnis, 10 Gebote und immer dazu mit der Erklärung von Luther, angefangen mit, was ist das? Kannst du dich noch erinnern? Ich sehe ein paar mit schmerzerfülltem Gesicht nicken. Also zum Aufwärmen was Einfaches. Das erste Gebot. Also das hätte jetzt ein bisschen kräftiger, aber passt schon. So. Und wer war es nur die Erklärung von Luther dazu? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was ist das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Also vielleicht kommt es langsam wieder hoch aus den Tiefen deiner Erinnerung. Alle Erklärungen von Luther, auch zu den anderen 9 Geboten, fangen so an. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir, und dann kommt immer das, worum es in dem Gebot ja weiß geht. Gott fürchten, wann hast du zum letzten Mal vor Gott gefürchtet? Hast du schon mal vor Gott gefürchtet? So richtig? Ich meine nicht diese billige Angst, dass er vielleicht was antun könnte, dass irgendwelche Dinge in deinem Leben passieren und er lässt dir zu, Dinge, die dir gar nicht gefallen, das kannst du vergessen. Der Gott, von dem die Bibel redet, das ist kein lächerlicher Götze und kein kleinlicher Tyrann, der da irgendwas antut, bloß weil er es kann. Meine ich nicht. Ich meine dieses Erschrecken davor, wer er ist, wie er ist. Dieses Erschrecken davor, dass er heilig ist und du bist das nicht. So ist es seinerzeit dem Propheten Jesaja gegangen, die meisten vielleicht werden die Geschichte kennen, der hat einen Blick machen dürfen in den Gottesdienst, wie im Himmel abläuft. Und da hört er die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ich denke dabei immer an dieses Lied, Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron, kennen wir? Wie geht's weiter? Stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder, dem Jesaja ist ganz anders gegangen im Licht Gottes. Auf den Stufen vor seinem Thron. Weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, muss ich in deinem Licht verschrumpeln und vergehen wie ein Blatt Papier im Feuer. Ich kehr da nicht her. Ich pass da nicht her. Ich kann hier nicht leben, nicht in deinem Licht, mein Gott. Und falls irgendwer sich denkt, ja, Altes Testament, wissen wir schon, Gott wohnt in einem Licht, dem niemand sich nähern kann, sagt das Neue Testament. Genau das Gleiche. Und immerhin hat Jesus selber gesagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper töten können, aber nicht die Seele. Habt aber umso mehr Angst vor dem, der Seele und Körper in der Hölle vernichten kann. Na, wen wir da gemeint haben. Wenn du nicht hin und wieder erschrickst vor Gott, dann ist dein Gott zu klein. Nochmal, nicht vor dem, was er möglicherweise tun könnte. Gott ist weder kleinlich, nur willkürlich. Aber vor seiner Größe und vor seiner Heiligkeit. Der Prediger sagt, wer Gott ernst nimmt, im Original steht, ich habe nachgeschaut, wer Gott fürchtet. Ich weiß schon, die Kirche hat über Jahrhunderte damit Schindluder getrieben. Hat den Menschen gedroht, hat sie in Angst und Schrecken gehalten vor Gott. Und nein, das war nicht immer nur die böse römische Kirche, das ist bei uns heute genauso gerannt. Und weil das so grundfalsch war, wie es nur geht, darum sind wir gleich auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, für irgendwas muss ja gut sein, dass das Viech zwei Seiten hat, und haben den Begriff Gottesfurcht oder gottesfürchtig gleich ganz unter den Tisch fallen lassen. Da wird dann aus dem liebenden Gott der liebe Gott, der gute Gott, der nette Gott, der kann was tut. Ja, er ist die Liebe, sagt schließlich die Bibel. Und er ist groß und er ist heilig und er ist gut und er hat eine ganze Menge andere Eigenschaften. Aber es gibt mindestens zwei, die hat er nicht. Gott ist nicht nett. Und genauso wenig ist er harmlos. Aber sowas von gar nicht. Wer Gott ernst nimmt, sagt der Prediger, und im Original steht er, wer Gott fürchtet. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, dass wir was Neutestamentliches auch haben zu dem Thema. Wir wissen sehr wohl, dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss. Und wörtlich steht da, weil wir die Furcht des Herrn, die Furcht vor Gott, vor dem Herrn kennen. Schau, deswegen rennt unser Gottesdienst so ab, wie es tut. Meine, da hat sich einer was denkt dabei. Also, es waren viele über die Jahrhunderte. So wie seinerzeit, wie der Jesaja einen Blick in den Gottesdienst im Himmel läuft, am Anfang haben wir einen Psalm gebetet. Haben Gott und uns selber gesagt, wie großartig er ist, wie gut er ist, wie heilig er ist. So wie die Engel damals mit dem Heilig, Heilig, Heilig. Dafür ist der Psalm gut. Da wird dir Gott vor Augen gemalt. Und an der Stelle, wo der Jesaja zu Tod erschrickt vor Gott, da haben wir dieses Gebet, wo wir Gott sagen, wir passen nicht daher. Wir wissen, wir passen nicht zu dir. Und dann beten oder singen wir dieses Herr, erbarm dich unser. Manchmal wird auf Griechisch, Kyrie eleison. Nur, dass das klar ist. Es ist nicht so selbstverständlich, vor Gott zu stehen. Und dann kommt noch ein Wort aus der Bibel, das sagt, doch, du darfst. Beim Jesaja war das ein Engel, der hat eine glühende Kohle vom Altar genommen und seine Lippen berührt, jetzt bist du rein, jetzt darfst du vor Gott stehen. Das war nicht billig, das mit der Gnade und mit dem Erbarmen. Es hat immerhin Jesus das Leben gekostet. Gott ist vieles, aber er ist nicht harmlos. Wir wissen sehr wohl, dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss. Davon redet der Prediger, wenn er sagt, wer Gott fürchtet. Nachdem das geklärt ist, schauen wir uns an, was es für Folgen hat, wenn du Gott fürchtest. Erstens, du kannst mit Gott keine Deals machen. Du kannst ihn nicht handhaben. Auf Lateinisch heißt es manipulieren. Du kannst Gott nicht dazu bringen, dass er irgendwas Bestimmtes macht, was du haben willst. Das ist heidnisch. Die alten Griechen, die haben sich ihre Götter so vorgestellt. Die hatten so eine geschäftsmäßige Beziehung zu ihren Göttern. Ich tue was für dich und dann tust du was für mich. Wie die Griechen auf dem Weg nach Troja waren, weil sie den Trojanischen Krieg anzetteln wollten, schläft ihnen der Wind ein. Die waren im Schiff unterwegs. Das ist für Segelschiffe sehr unpraktisch, wenn kein Wind da ist. Und ein Seher offenbart ihnen, die Göttin Artemis ist auf den Agamemnon sauer, das war der Oberkommandierende, und deswegen kein Wind. der kommt nur wieder der Wind, wenn der Agamemnon seine Tochter Iphigenie opfert. Der Agamemnon hat sie zuerst ein bisschen geziert und dann war er einverstanden, Iphigenie wird geopfert, die Göttin lässt den Wind wieder wehen, ein Deal ist ein Deal. Klar, eine Sage. Aber sie sagt was darüber, wie die Griechen sie ihre Götter vorgestellt haben. Heidnisch eben. Die Römer haben dann später die griechische Religion geklaut, wie fast alles andere auch. Und die haben diesen Grundsatz zusammengefasst auf Lateinisch, do ut des, wörtlich, ich gebe, damit du gibst. Ich gebe dir was und ich kriege was dafür. Habe ich schon erwähnt, dass das heidnisch ist? Du kannst mit Gott keine Deals machen. Du kannst ihn nicht dazu bringen, dass er das macht, was du haben willst. Ich weiß schon, diese Idee ist unter uns auch so verbreitet. Wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich das tue, was Gott will, was ihm recht ist, was ihm gefällt, wenn ich brav bin, dann ist er mir aber auch was schuldig. Dann muss er auf mich aufpassen, dann muss er mich beschützen, muss er darauf schauen, dass mir nichts passiert oder halt wenigstens nichts besonders Schlimmes. Und der Prediger, wer er immer das war, die Bibel verrät es nicht, der Prediger erinnert dich daran, Gott muss gar nichts. Beides habe ich beobachtet in meinem Leben, das rasch vorüberzieht. Da ist ein gerechter Mensch, der kommt ums Leben, obwohl er die Gebote befolgt. Und das ist ein ungerechter Mensch, der hat ein langes Leben, obwohl er Böses tut. Gott muss gar nichts. Bei der Herr ist ja gar nicht so selten, wenn einem was passiert, womit habe ich das verdient? Oder die verschärfte Fassung, das habe ich nicht verdient. Also das ist ungerecht. Gott ist ungerecht. Gott ist unfair zu mir. Bitte, wer hat gesagt, dass du immer das kriegst, was du verdienst? Wer hat gesagt, dass du je überhaupt das kriegst, was du verdienst? Es gibt es schon im Hinduismus. Da nennt man das Karma. Du wirst sozusagen laufend mitprotokolliert, was du so treibst und irgendwann kriegst du es zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann halt im nächsten. Die glauben ja, dass man immer wieder und wieder wiederkommt auf dieser Erde. Und wenn du nicht brav wirst, dann wirst du im nächsten Leben halt in einer schlechteren Startposition wieder verkörpert. Ich sage nicht Wiedergeburt, das ist aus der Bibel, das ist ganz was anderes. Und wenn du ganz arg warst, dann wirst du als Frau wieder verkörpert. Oder gar als Tier. Sag nicht ich, sagt der Hinduismus. Also die Vorstellung, dass du immer kriegst, was du verdienst, spätestens irgendwann. Ich denke, ich könnte in letzter Zeit hin und wieder erwähnt haben, dass das heidnisch ist. Du kannst Gott auf Knien danken, dass du nicht kriegst, was du verdienst. Weißt du, was du verdienst? Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Schon mal gesündigt? Weißt du, was du verdienst hast. Und Gott ist so gerecht, dass deine Schuld, deine Sünde, deine Trennung von ihm unweigerlich den Tod und die Verdammnis zur Folge hat. Geht ja gar nicht anders. Sünde hast du, gehst auf Abstand zu Gott. Du wirst anders als er. Du wirst nicht mit ihm. Aber wenn Gott das Leben ist, dann ist der Abstand von ihm der Tod. Und ein Leben ohne ihn. Auf ewig. Das ist die Hölle. Da musst du gar keine widerwärtigen Einzelheiten oder Zufuhr stellen. Deine Sünde hat den Tod und die Verdammnis zur Folge. So gerecht ist Gott. Und Gott ist so gut, dass dein Tod und deine Verdammnis nicht dich treffen. Dein Tod und deine Verdammnis treffen ihn selber, Jesus. Davor kannst du auch mehr erschrecken. Was deine Schuld, was deine Sünde gekostet hat und dass Gott sie das hat kosten lassen. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben, sagt die Bibel, auch erschreckend, finde ich. Du kannst mit Gott keine Deals machen, dass du dir bei ihm was verdienst und dann ist er dir aber auch was schuldig. Du kannst mit Gott keine Deals machen. aber du kannst ihm vertrauen. Wenn du dir anschaust, was du ihm wert warst, wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken, sagt die Bibel immer. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Darauf kannst du dich verlassen. Du musst mit Gott keine Deals machen. Und du kannst Gott auch nicht beeindrucken. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Vorlesen. Beim ersten Lesen ist mir sehr seltsam vorgekommen, wenn der sagt, sei nicht übertrieben gerecht. Geht das? Kann es so etwas wie ein zu viel an Gerechtigkeit geben? Weil wenn du daran denkst, was Gerechtigkeit in der Bibel heißt, ein Gerechter im Sinn der Bibel, das ist nicht unbedingt einer, der immer das richtige Urteil fällt, über sich, über andere, die Welt und so weiter. Ein Gerechter oder eine Gerechte, gilt für die Damen bitte genauso, das ist ein Mensch, der Gott gerecht wird. Ein Mensch, der so lebt, wie es Gott recht ist. Das ist ein Gerechter. Wie das ausschaut, wissen wir. Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. So einfach ist es. Das ist ja am Recht. Jesus hat es ähnlich gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte und wichtigste Gebot, aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wie willst du das übertreiben? Wie sollst du zu viel geben? Zur Zeit von Jesus hat es in Israel eine Gruppe von Menschen gegeben, denen war es ganz ernst mit dieser Gerechtigkeit, mit der die Bibel meint. Denen war es ganz wichtig, dass sie Gott recht sahen. Das heißt, der Gerechte in Israel, das ist ein Gerechter, einer, der Gott recht ist. Sie wollten es Gott recht machen, es war ihnen wichtiger als alles andere. Die Abgesonderten haben es zu einer gesagt, auf Hebräisch die Perushim. Weil die haben sich ferngehalten von allem, was Gott nicht recht ist. Sie sind auf Abstand gegangen zu allem, was Gott möglicherweise nicht recht ist. Arbeit zum Beispiel. Also am Sabbat sonst schon. Faul wurden die nicht, die Perushim, die haben gescheit hinhauen können. Aber nicht am Sabbat. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, hat Gott gesagt. Und deswegen haben sie am Samstag einen großen Bogen gemacht um alles, was nur irgendwie hätte Arbeit sein können oder nach Arbeit hätte ausschauen können. Weil sie wollten Gott gerecht werden. Wollten sie aber recht machen, ganz und gar. Nur, Gott ist vollkommen. Und wenn du dem vollkommenen Gott gerecht werden willst, müsstest du auch vollkommen sein. Bist aber nicht. Ich meine, Entschuldigung, wenn du es ausnahmsweise schon bist, bitte ich um Entschuldigung, ich schließe nur von mir auf euch, ich bin es nicht. Und die Perushim, die waren es auch nicht, also vollkommen. Übrigens, die Griechen haben das Wort Perushim nicht gescheit aussprechen können, unter anderem, weil es im Griechischen kein Sch gibt, die haben Pharisäer gesagt. Ganz genau, das sind die Pharisäer. Tut es mir, die Pharisäer nicht gleich ab. Die haben es ernst gemeint. Bei denen war ein echtes Anliegen, da war Herzensanliegen dabei. Sie wollten es Gott recht machen. Sie wollten ihm gerecht werden. Sie wollten Menschen sein, die Gott recht sind. Und wenn du das willst, wenn du das wirklich willst, Gott recht sein, hast du ein Problem. Weil Leben vollkommen ist und du bist es nicht. Du hast dann zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du kannst daran verzweifeln. Ein Pharisäer hat einmal geschrieben, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner menschlichen Natur bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Ich will es von ganzem Herzen. Aber ich krieg's nicht hin. Beim besten Willen nicht. Und ein paar Zeilen weiter schreibt er dann, ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Du kannst daran verzweifeln, dass du Gott nicht gerecht werden kannst. Oder, zweite Möglichkeit, du schummelst. Die meisten von euch werden vor 4 Wochen da gewesen sein, wie der Thomas seine Predigt gehalten hat und diesen Maßstab mit hatte, diesen Zollstock, der ein Fütz lang war. Und dann hat er tatsächlich buchstäblich heruntergebrochen, auf ein Maß, das passt hat. Das war die Lösung, die manche Pharisäer gefunden haben. Ich tüftle ein bisschen an den Maßstäben von Gott herum. Ich biege es ein bisschen zurecht, halt so, dass ich es einhalten kann. Und dann kann ich auf mich selber stolz sein und kann mir einreden, ich werde Gott gerecht. Ich bin ein Gerechter. Das waren die, mit denen hat Jesus dann Schwierigkeiten gekriegt. Es waren die, denen er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Es ist nicht falsch, wenn du es Gott recht machen willst. Es ist nicht falsch, wenn du möchtest, dass dein Leben ihm gerecht wird. Aber wenn es dann nur noch oder immer mehr darum geht, dass du es richtig machst, dass du ihm gerecht wirst, dass du fromm, heilig, geisterfüllt, sonst irgendwas bist, da stimmt die Blickrichtung nicht mehr. Wenn du nur noch in den geistlichen Spiegel schaust, selbst wenn es die Bibel selber ist, wenn du ständig deinen geistlichen Puls fühlst, ob du das eh richtig machst, um wen geht es denn da? Eben. Das meint der Prediger, sei nicht übertrieben gerecht. Nimm dich selber nicht so wichtig. Trate nicht ständig oder besser trate überhaupt nicht um deine eigene Frömmigkeit. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das reicht. Wie gut und wie fromm und wie geistlich du dich dabei fühlst, das kannst du völlig entspannt vergessen. Und damit du es auf der anderen Seite nicht übertreibst, sagt der Prediger noch ein zweites dazu, du kannst dich mit Gott auch nicht spülen. Der Pharisäer, den ich gerade vorhin zitiert habe, der fast verzweifelt wäre, der hat dann doch eine Antwort gefunden. So führt die Gnade zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und manche Christenmenschen zu seiner Zeit haben sich gedacht, das ist praktisch. Lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer werde. Wenn es eh nur auf die Gnade ankommt, mache ich doch gleich weiter wie bisher, führe mich auf, lege mich breite, ist er dann sogar besonders christlich, weil dann mache ich noch deutlicher, dass es nur auf die Gnade ankommt und ich mir bei Gott nichts verdienen kann. Besagter Pharisäer, Rabbi Shaul aus Tarsus in der heutigen Türkei, du kennst ihn unter dem Namen, der in seinem römischen Pass gestanden ist, da stand Paulus. Rabbi Shaul aus Tarsus antwortet darauf im Griechischen mit schlichten 2 Worten. Unsere Bibelübersetzungen brauchen dafür 3. Auf keinen Fall. Auf gut Österreichisch übersetzt, so weit kommt es noch. Das ist das, was er meint. Luther ist seinerzeit ja was Ähnliches unterstellt worden. Im Jahr 1521 schreibt ihm ein Freund, was soll ich machen? Ich werde mit meiner Sünde nicht fertig. Ich möchte so gern 100%ig Jesus nachfolgen und ich kriege es nicht hin. So wie Paulus. Luther schreibt ihm zurück, langer Brief, ihr kriegt die Kurzfassung, lateinische Originale, erspare ich euch auch. Luther schreibt zurück, sei du nur ein Sünder und sündige kräftig. Aber noch kräftiger glaube und freue dich an Christus. Da hat man sie dann auch noch gesagt, ja, mach, was du willst, leb wie das letzte Schweinchen, solange du an Jesus glaubst, ist alles in Ordnung und du kannst machen, was du willst. Das meint weder Luther noch Paulus, wobei Luther das von Paulus hatte. Diese Idee taucht immer wieder auf in der Christenheit. Wir sind doch frei, sagen sie. Wir müssen gar nichts. Und wir dürfen alles, wir sind ja schon erlöst. Hat es zur Zeit von Paulus gegeben, hat es zur Zeit von Petrus gegeben. Petrus hat dann geschrieben, handelt als freie Menschen, aber nutzt die Freiheit nicht als Deckmantel des Bösen. Um das geht's. Wer so redet, der will nur eine Ausrede, dass ich mich aufführen kann, wie ich will, weil Jesus ja eh dafür gestorben ist. Und trotzdem bin ich ein guter Christ. So weit kommt es noch, sagt Paulus. Mit dem du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, all deinem Denken, passt es nicht zusammen. Und mit der Gottesfurcht auch nicht. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch sät, wird auch ernten, schreibt Paulus. Und der Prediger sagt staubtrocken und ätzend dazu, tu nicht so, als wärst du dumm. Warum wirst du vor deiner Zeit sterben? Keine faulen Kompromisse. Das meint auch nicht der Prediger. Es ging es noch goldene Mitte. Ne? Nicht ganz arg, aber auch nicht ganz toll. Meint er nicht. Sei ein bisschen fromm, nicht zu sehr halt, sei auch ein bisschen weltlich, aber überhaupt dreist auch nicht. Gold ist Mittelmaß. Meint er nicht. Das angeblich so goldene Mittelmaß ist todlangweilig. Und es ist widerwärtig vor Gott. Ach, wärst du doch kalt oder heiß, doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt, darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken, sagt Jesus zu seiner mittelmäßigen Gemeinde. Alles andere ist mittelmäßig. Kein Kompromiss, kein Mittelmaß. Fürchte Gott, sagt der Prediger. Fürchte Gott, schau auf ihn und nicht auf dich. Dann wirst du weder übertrieben dich um deine eigene Gerechtigkeit drehen, wo es ja eh wieder nur um dich selber geht. Und du wirst dich genauso wenig von eurem möglichen Klumpert von Jesus weglocken lassen. Nimm Gott ernst. Fürchte ihn. Dann findest du deinen Weg. So, jetzt die Hausübung. Nachher beim Kaffee, wenn du keinen Kaffee trinkst, magst, es geht auch ohne. Erste Aufgabe. Stellt euch zu zweit, zu dritt zusammen und überlegt, wie nehmen wir unsere Gemeinde wahr? Sind wir eher Pharisäer und achten übertrieben auf unsere eigene Gerechtigkeit? Oder haben wir es eher mit der übertriebenen Freiheit? Meine ist nicht so wichtig, wie unser Lebenswandel ausschaut, Hauptsache wir glauben. Zu zweit, zu dritt überlegen, wie nehmen wir uns wahr als Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, was wir so machen, auf welcher Seite fallen wir vom Pferd. Und wenn ihr zwei oder drei ein Ergebnis habt von dieser ersten Aufgabe, dann kommt zu mir, einer oder eine von euch, sagt mir nicht, was rausgekommen ist, geht mir gar nichts an. Und dann bekommt ihr die zweite Aufgabe. Aber Vorsicht, die ist ziemlich hardcore.